ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
Er ist Kapitän und ein Kenner des ewigen Eises. Kapitän Thilo Nattke fährt seit mehr als 3 Jahrzehnten mit Passagierschiffen an die einsamen und kalten Enden dieser Welt. An den Nordpol und an den Südpol. Er kommt dabei in Gebiete, in die nur sehr wenige Menschen auf der Welt jemals gelangen.
Thilo Nattke ist heute zu Gast im Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe Nummer 3647. Herzlich willkommen, sagen Christina Lesker
und Dietrich Lehmann. Moin.
Moin.
NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3, heute mit Kapitän Thilo Nattke. Thilo Nattke hat bereits gut 100 Expeditionen allein in die Antarktis unternommen und auch fast genauso viele Reisen in die Arktis. Als Kapitän realisiert er auch Lebensträume von Passagieren, denn Thilo Nattke arbeitet für die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd Cruises. Herzlich willkommen, Herr Nattke.
Ja, einen schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Herr Nattke, Sie sind 66 Jahre alt und seit vielen Jahren bei Hapag-Lloyd Cruises. Diese Reederei bietet sogenannte Expeditionsreisen an. Besondere Luxusreisen mit kleinen, wendigen Schiffen in abgelegene Gegenden. Wo waren Sie eigentlich zuletzt?
Ich bin im Frühsommer auf der Hanseatic Nature unterwegs gewesen. Ein relativ kurzer Einsatz von 7 Wochen. Und es ging auf die Azoren nach Irland, nach Schottland und letztlich nach Island.
Also da, wo das Wetter gemacht wird, das wir hier in Europa haben. Also Azoren ist ja immer so die Wetterküche.
Ja, das ist ein bisschen missverständlich. Man redet immer vom Azoren hoch, aber es gibt auch ein Azorentief. Das darf man also nicht unterschätzen.
Herr Nattke, Sie stammen ursprünglich aus Hannover. Das liegt nun wahrlich nicht an der Küste. Wer oder was hat Sie eigentlich motiviert, Kapitän zu werden?
Es ist mir zumindest nicht in die Wiege gelegt worden. Das ist ja bei vielen der Fall, die an der Küste wohnen. Da ist der Vater Kapitän, der Großvater Kapitän. Also das ist bei mir überhaupt nicht der Fall. Es war eine Entscheidung damals, als ich Abitur hatte, als junger Mann. Ich war gerne unterwegs im Rahmen des Möglichen. Damals konnte man halt noch nicht für 500 Euro nach New York fliegen. Aber was möglich war, habe ich gerne gemacht. Ich habe mich für Schiffe interessiert, so wie sich andere Leute für Rennwagen, für Weltraumfahrt oder so interessieren. Und ich habe damals noch keine Lust gehabt, mein Berufsleben an einem Schreibtisch zu verbringen. Inzwischen weiß ich, dass auch ein Kapitän mehr als die Hälfte seiner Arbeitszeit am Schreibtisch sitzt. Aber alles das habe ich zusammengewürfelt und habe es dann mal versucht, ohne damals das große berufliche Ziel vor Augen zu haben, einmal Kapitän eines Kreuzfahrtschiffes zu werden. Das schien mir so nach den Sternen zu greifen. Und deswegen habe ich erstmal angefangen mit der Ausbildung, bin auf Frachtschiffen gefahren, vorher natürlich das nautische Patent gemacht in Bremen an der Hochschule für Nautik. Und so bin ich in die Seefahrt eingestiegen und habe mir eigentlich immer nur so Etappenziele gesetzt und habe gesagt, du kannst jederzeit aufhören, wenn es dir keinen Spaß mehr macht. Aber ja, plötzlich ist dann ein Lebensberuf draus geworden.
Das war Anfang, Mitte der 70er Jahre, auch keine leichte Zeit damals in der Schifffahrt. Also Krisen gibt es zwar immer wieder in der Branche. Das war Ihnen egal?
Naja, da macht man sich wenig Gedanken drüber als junger Mann. Ich habe 1979 mit der Seefahrt angefangen und die Reederei, bei der ich damals gelernt habe, das war die DDG Hansa in Bremen, eine der großen deutschen Reedereien, ist in der Tat auch ein Jahr nach meinem Ausbildungsbeginn bereits bankrott gegangen. Aber das hat mir persönlich nicht geschadet, weil ich dann bei anderen Reedereien weiterfahren konnte und meine Ausbildung machen konnte. Aber wie gesagt, darüber macht man sich in dem Alter keine Gedanken.
Die DG Hansa waren Schwergutschiffe vor allen Dingen. Wo hat sie dann noch hin verschlagen in der Frachtschifffahrt?
Also mit der Hansa bin ich hauptsächlich nach Ostafrika gefahren, in den Persischen Golf, nach Indien, nach Sri Lanka, nach Pakistan, Bangladesch. Und ich möchte diese Zeit absolut nicht missen, denn es ist eine gute Schule, wenn man auf Frachtschiffen anfängt und nicht auf Kreuzfahrtschiffen, weil man dort doch das Handwerkszeug mitbekommt für die Seefahrt, mit Ladung zu tun hat, mit anderen Dingen, die man in der Kreuzschifffahrt nicht hat. Und das waren so die ersten Monate meines beruflichen Werdeganges. Davon abgesehen hatten wir noch eine Charterreise, da ging es mal nach Südamerika, da ging es mal nach USA. Also da war schon eine gewisse Vielfalt drin.
Sie sagen, Sie haben das Handwerkszeug gelernt. Was haben Sie denn genau mitgenommen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also Schiffe, die vor 40, 50 Jahren gefahren sind, haben natürlich noch längst nicht die Ausrüstung gehabt wie die Schiffe heute. Es gab kein GPS, es gab kein Internet, keine E-Mail und Ähnliches. Und da hat man natürlich noch ganz andere Grundlagen gelernt, die mit der, ich sag mal, traditionellen Navigation zusammenhängen, die heute junge Nautiker gar nicht mehr lernen und auch gar nicht mehr lernen müssen, weil Schiffe ganz anders ausgestattet sind. Aber es ist so ähnlich wie mit der Segelschifffahrt. Jeder, der schon einmal auf einem Segelschiff gewesen ist, auch ausbildungsmäßig, zum Beispiel auf der Gorch Fock oder so, hat natürlich ein ganz anderes Verständnis für die Seefahrt und hat ganz andere Fertigkeiten als jemand, der das alles nicht gelernt hat und nur mit der Technik aufgewachsen ist. Also ich bin sehr dankbar, dass ich diese Zeit mitgemacht habe und vor allen Dingen auf Frachtschiffen etwas gelernt habe, was man auf Passagierschiffen nicht lernt, nämlich der Umgang mit Ladung, der Umgang mit Containern, mit flüssiger Ladung oder mit Schüttgut. Das alles sind Dinge, die man, ja, glaube ich, ganz gut gebrauchen kann, auch im späteren Leben.
Es gibt so einen Film von und mit Heinz Rühmann, der Kapitän, glaube ich, heißt da, wo der Satz fällt, Schiffe sind alle gleich, nur die Ladung ist unterschiedlich. Das würden Sie nicht unterschreiben, oder?
Naja, bei Frachtschiffen hat man den Nachteil, dass die Ladung nicht auf eigenen Beinen von Bord geht. Die muss man mit Kränen befördern. Auf Passagierschiffen ist die Ladung natürlich wesentlich wertvoller, sozusagen. Und generell kann man natürlich sagen, also für einen Seemann ist ein Schiff in erster Linie ein Schiff. Und in zweiter Linie natürlich etwas, was eine Ladung befördert.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert mit Kapitän Thilo Nattke. 1990 gab es einen klaren Schnitt in Ihrer Karriere. Sie sind aus der Frachtschifffahrt ausgeschieden und zum amerikanischen Kreuzfahrtveranstalter Society Expeditions gewechselt. Was hat Sie damals daran gereizt?
Es musste etwas Neues kommen. Ich war schon einige Jahre auf Frachtschiffen unterwegs, hatte verschiedene Fahrtgebiete kennengelernt, aber noch längst nicht die ganze Welt. Und es gab so eine Art Beförderungsstau. Ich kam irgendwie nicht weiter und hatte in Erwägung gezogen, an Land zu gehen, wie viele andere Seeleute auch, einen Beruf an Land, der mit der Seefahrt verbunden ist, zu machen. Und dann kriegte ich eigentlich durch einen Freund, durch einen Kollegen den Tipp, dass eine kleine amerikanische Reederei Leute suchen würde, also Offiziere suchen würden, und ich könnte mich da doch mal bewerben, wenn ich Lust hätte. Und das habe ich gemacht ohne Vorbereitung, eine gewissermaßen Initiativbewerbung, und hatte tatsächlich 3 Tage später schon die Zusage. Ich fand mich dann also wieder auf der World Discoverer, einem kleinen Expeditionskreuzfahrtschiff, Anfang 1990 als zweiter Offizier. Und die erste Reise, die ich gemacht habe auf diesem Schiff, ging in die Antarktis. Und das muss mich auch nachhaltig beeinflusst haben, denn ich bin ja auch heute noch nach vielen Jahren dabei in der Expeditionskreuzfahrt. Denn wer einmal da reingeschnuppert hat, der kommt so schnell nicht wieder davon los.
Sie sagen das so nebenbei, irgendwie zum ersten Mal in die Arktis. Das ist schon was Sie bewegt hat, oder?
Ja, unter Expeditionsreisenden gibt es diesen Satz vom Antarktis-Bazillus. Wer den einmal eingefangen hat, der wird den so schnell nicht wieder los. Und da ist auch wirklich was dran. Wer also ein gewisses Feeling für diese Gegend hat, ein Interesse an solchen Naturlandschaften, der ist ganz einfach fasziniert.
Was war es denn bei Ihnen? Was hat bei Ihnen diese Sehnsucht nach Rückkehr in die Antarktis damals ausgelöst? Was hat Sie so bewegt?
Das ist schwierig zu beschreiben, wenn man das nicht selbst mal gesehen hat. Aber es ist tatsächlich so, dass die Antarktis ja ein riesiger, uns relativ unbekannter Kontinent ist, und es sind also die Naturlandschaften, es sind die Gletscher, es ist das Eis und in erster Linie natürlich diese unglaubliche Tierwelt, die man dort sich anschauen kann, die man besuchen kann. Das sind die Pinguinkolonien, das sind die Seevögel, das sind die Wale, das sind die Robben. Also das kommt alles zusammen in einer großen Dichte, in einer großen Intensität, und wenn man das mal gesehen hat, dann kann man sich auch gut vorstellen, warum man das nochmal und immer wieder sehen möchte.
Wo Vor rund 30 Jahren sind Sie dann zu Hapag-Lloyd, damals noch zusammen mit der Frachtschifffahrt gewechselt, aber gleich in den Kreuzfahrtbereich eingestiegen. Warum dann zurück nach Deutschland, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen? Warum gerade Hapag-Lloyd?
Ja, das ergab sich, weil meine Firma, bei der ich dann 2 Jahre gefahren bin, auch, ja, sagen wir mal, in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet und ich wollte dann in relativ sicheres Fahrwasser kommen und hatte auch als zweiter Offizier bereits einen Neubau in Finnland mit beaufsichtigt. Dieses Schiff ist dann 1993 für Hanseatic Tours in Dienst gestellt worden. Das war die kleine Hanseatic und auf diesem Schiff bin ich dann tatsächlich 26 Jahre lang geblieben. Zunächst als Chief Officer und dann ab 1997 als Kapitän. Man sieht schon diese lange Zeit auf demselben Schiff, unter derselben Flagge, für denselben Operator. Das hat, glaube ich, schon, ist schon ein guter Hinweis darauf, dass es mir da sehr gut gefallen hat.
Sie sagen, Sie sind 26 Jahre mit dem Schiff zur See gefahren. Wie muss ich mir denn Ihren Joballtag vorstellen? Also, wie viele Schiffsreisen haben Sie da jedes Jahr typischerweise unternommen? Wie viel Zeit waren Sie zu Hause? Wie viel Zeit unterwegs? Dass wir ein bisschen Gefühl dafür kriegen, wie das für einen Kapitän so abläuft im Alltag.
Für Kapitäne oder auch für Offiziere auf großer Fahrt ist es in der Regel so, dass man entweder 4 Monate unterwegs ist oder anschließend 2 Monate an Land. Inzwischen haben sich andere Modelle durchgesetzt, weil viele Kollegen dann auch gesagt haben, das ist mir dann doch zu lange von zu Hause weg. Also der übliche Einsatzrhythmus ist heute 3:3, 3 Monate an Bord, 3 Monate an Land. Und in diesen 6 Monaten, die man pro Jahr unterwegs ist, macht man ungefähr, ja, sagen wir 15 Reisen, je nachdem, wie lang eine Reise ist. Das kann eine Woche sein, kann auch mal 3 Wochen sein. Und ist natürlich immer schön, wenn man dann nach dieser Zeit an Land auf das eigene Schiff zurückkehrt, auf sein Schiff zurückkehrt. Das ist heute eigentlich der Standard, dass sich jeweils 2 Kapitäne ein Schiff teilen, damit sie immer in denselben Betrieb zurückkommen. Und das hat auch handfeste logistische Gründe. Man braucht also nicht mehr mit 2 Schrankkoffern um die Welt zu reisen, sondern hat die meisten Sachen auch an Bord.
Und Sie haben vorhin schon gesagt, dass Sie als Kapitän etwa die Hälfte Ihrer Zeit am Schreibtisch verbringen. Wie muss ich mir so einen Kapitänsalltag vorstellen?
Ja, es ist in der Tat so, dass die Administration in der letzten Zeit nicht etwa weniger geworden ist, sondern ganz im Gegenteil, es wird immer umfangreicher. Die moderne Technik mit Internet, E-Mail hat dazu beigetragen, dass man auch mit viel mehr Informationen versorgt wird, dass es viel mehr Berichtspflichten gibt, dass es Managementsysteme gibt, die sehr umfangreich sind heutzutage. Und wenn ich das vergleiche mit der Situation vor 20, 30 Jahren, ist der administrative Aufwand erheblich gewachsen und der Dienst auf der Brücke, der eigentlich ja, sagen wir mal, die Kernkompetenz eines Kapitäns ist, ist denn zeitlich oder vom Anteil her zurückgegangen. Der Kapitän ist ja nicht nur der, wie man so sagt, der oberste nautische Führer des Schiffes, sondern er ist auch gleichzeitig der Betriebsleiter. Und so ein Kreuzfahrtschiff ist natürlich ein komplexer Betrieb. Das heißt, man verbringt einen Großteil seines Arbeitstages, wenn nicht gerade nautische Aufgaben auf einen warten, mit Meetings, mit Besprechungen, mit E-Mails schreiben, beantworten, mit Rundgängen durchs Schiff. Und man kann wirklich sagen, dass der Hauptarbeitsplatz des Kapitäns heute tatsächlich zeitlich gesehen am PC ist.
Kapitän Thilo Nattke im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Herr Nattke, Sie waren jahrzehntelang einer der beiden Stammkapitäne des Kreuzfahrtschiffs Hanseatic und dessen Nachfolgers Hanseatic Nature. Und Sie haben mit diesen Schiffen sogenannte Expeditionskreuzfahrten unternommen. Wie muss man sich so eine Kreuzfahrt genau vorstellen? Was unterscheidet das von, ich sag mal, klassischen Reisen wie durchs Mittelmeer?
Expeditionskreuzfahrten gibt es jetzt seit ungefähr 60 Jahren. Es hatte damals ein Schwede, nämlich Lars-Erik Lindblad, eine Vision, der gesagt hat, wir müssten doch mal mit kleinen Spezialschiffen dorthin fahren, wo andere Schiffe nicht hinfahren können. Und das wurde dann auch so ein bisschen zum Credo der Expeditionsreisen. Das Motto nämlich, wir fahren dorthin, wo andere vorbeifahren oder wo andere vorbeifahren müssen. Und aus dem kleinen Schiff, dem ersten Expeditionsschiff, der Lindblad Explorer 1979, hat sich inzwischen eine ja beachtliche Nische der Kreuzfahrt entwickelt, nämlich die Expeditionsreisen. Inzwischen sind es ungefähr 70 Schiffe weltweit, die diesem Trend folgen und ihre Gäste einfach in die Regionen bringen, die man als exotisch bezeichnen kann, die man als schwer erreichbar bezeichnen kann und vor allen Dingen, wo große Schiffe ganz einfach nicht hinfahren können aufgrund ihrer technischen Ausstattung und aufgrund ihrer schieren Größe. Und dazu gehören in erster Linie die Polarregion, also die Arktis und die Antarktis und der Amazonas, aber auch die kleinen Inselrepubliken der Südsee. Und das Besondere auf Expeditionsreisen ist, dass man den Fokus dieser Reisen eben nicht auf ein glamouröses Programm an Bord der Schiffe setzt, heißt also mit großen Shows, mit Entertainment, mit Wasserrutschen und so weiter, sondern dass man sehr destinationsorientiert Gegenden anfährt, die ganz einfach ja, spektakulär sind. Das sind halt riesige Naturlandschaften. Es sind beachtenswerte Tierwelten, die man da sieht.
Aber wenn man da hinfährt, ich sag mal in entlegene Gegenden, wie kommt man dann vielleicht auch nochmal wirklich, kann man einen Boden auf die Füße, an Land setzen und kann man noch irgendwie wirklich in Kontakt treten mit der Umgebung, die man da sonst wie aus dem Schaufenster sieht?
Der Schlüssel zum Erfolg bei diesen Expeditionsreisen sind ja auch die Boote, die Schlauchboote, die wir haben oder sogenannte Zodiacs. Das heißt, da, wo man in anderen Häfen mit dem Schiff an die Pier geht oder mit Tendern, die Gäste an Land bringt, da werden auf Expeditionskreuzfahrtschiffen Gäste eben mit den Booten entweder an Land gebracht, um zum Beispiel eine Pinguinkolonie zu besuchen oder eine Wanderung an die Gletscher zu unternehmen oder aber auch mit den Zodiacs eine Rundfahrt zu machen durchs Eis, dort, wo man mit dem Schiff dann eben nicht mehr hinkommt. Und das heißt, das sind wirklich sehr erlebnisintensive Kreuzfahrten, wo der Fokus auf dem Erleben von Natur und Tieren oder wo vorhanden auch Kultur liegt.
Das heißt, Landgänge gehören zum Programm. Das muss man aber vorbereiten. Das macht man nicht einfach spontan, oder?
Landgänge sind ein großer Teil der Expeditionsreisen. Das eine ist das Erleben von Deck des Schiffes aus und das andere ist natürlich, wenn man mit unseren Zodiacs unterwegs ist und an Land geht. Ja, Vorbereitung ist natürlich notwendig, obwohl wir keinen eng getakteten Fahrplan haben, in dem Sinne, dass wir in den Häfen auf Infrastruktur angewiesen sind, heißt also auf Rundfahrten, auf Busse, auf Reiseleiter oder so etwas, sondern wir machen unser Programm an Bord eigentlich selbst, müssen das natürlich mit anderen Schiffen koordinieren, denn in diesen sensiblen Gebieten dürfen niemals zwei Schiffe zur selben Zeit am selben Ort sein, aber da gibt es Organisationen, mit deren Hilfe man das machen kann und das bedeutet, dass wir unseren Gästen immer noch sagen wir mal, ein exklusives Erlebnis bieten in der Form, dass man in der Regel gar keine anderen Schiffe sieht.
Aber als Kapitän müssen Sie an Bord bleiben, ne? Sie dürfen nicht mit bei den Ausflügen, oder?
Zum Glück darf ich doch mit. Es gibt ja eine Ablöseregelung. Neben dem Kapitän gibt es ja den Staff-Kapitän. Das ist also der Vertreter des Kapitäns. Einer von beiden muss immer an Bord bleiben. Und wenn die Situation, sagen wir mal, nicht meine Anwesenheit an Bord erfordert, wegen Wind, Wetter oder so, dann darf ich auch schon mal ein Stündchen an Land. Und durch die Häufigkeit meiner Reisen ergibt es sich natürlich, dass ich irgendwann, irgendwo immer mal an Land komme.
Dann verraten Sie uns doch mal, was vielleicht Ihr schönstes Erlebnis war, als Sie einem Tier oder einer Tiergruppe näher gekommen sind.
Oh, das ist eine Frage, die mir häufig gestellt wird und ich habe immer keine richtige Antwort darauf, weil ganz einfach die Summe der Erlebnisse das Besondere ausmacht. Das sind, ob das nun irgendwie ein spektakulärer Sonnenaufgang in der Arktis ist oder ob das ein kalbender Gletscher ist oder ob das Wale sind, die wirklich in der Nähe unseres Schiffes zu beobachten sind und wo wir dann auch gerne mal eine Stunde verbleiben, um das auch den Gästen natürlich zu zeigen oder Eisbären in der Arktis. Also es ist für mich immer sehr schwer, das an einem einzigen Erlebnis festzumachen. Aber es sind eben sehr, sehr viele schöne Sachen, spektakuläre Sachen, die ich in diesen über 30 Jahren erleben durfte.
Herr Nattke, Sie haben es eben erzählt. Es gibt etwa 70 Expeditionskreuzfahrtschiffe weltweit. Und Sie haben inzwischen bei zwei Anbietern gearbeitet. Wie unterscheiden sich denn die Reisen der einzelnen Anbieter?
Bei 70 Expeditionskreuzfahrtschiffen, die von ungefähr 30 verschiedenen Anbietern betrieben werden, gibt es natürlich punktuelle Unterschiede, was die Größe der Schiffe angeht, obwohl sich die so zwischen 100 und 300 Passagieren eingependelt hat. Es gibt Unterschiede im Standard, im Komfort der Schiffe. Aber was allen gemeinsam ist, ist halt dieser Auftrag, Expedition für Gäste erlebbar zu machen, Gäste in exklusive, besondere Gegenden zu bringen unter Berücksichtigung der Fragilität dieser Gebiete. an Bord den Gästen Vorträge zu bieten durch sogenannte Experten oder Lektoren, die jeweils verschiedene Fachgebiete abdecken und natürlich, dass sie mit kleinen Booten mit Sodex an Land gebracht werden. Also das ist wirklich allen Anbietern gemeinsam und die Unterschiede liegen, soweit ich das beurteilen kann, eigentlich mehr im Detail.
Wenn ich selber mal so eine Reise buchen möchte, worauf müsste ich denn achten?
Ich könnte Ihnen jetzt eine Adresse nennen.
Das lassen wir.
Gut. Worauf man achten soll, auf jeden Fall, dass Schiffe, die in diese Gegenden fahren, vor allen Dingen in die Polarregionen fahren, über eine Eisklasse verfügen. Eisklasse bedeutet, dass Schiffe technisch so ausgerüstet sind, dass sie ins Eis hineinfahren können, dass sie abhängig von der Höhe ihrer Eisklasse auch mal Eiskontakt haben können, dass sie Eis auch mal brechen können, Eis zur Seite schieben können. Das alles können Schiffe ohne Eisklasse nicht. Und es ist ganz einfach auch ein Sicherheitsaspekt, auf den man als Passagier achten sollte, dass man sich ein Schiff mit einer hohen Eisklasse aussucht. Und ich persönlich habe ja eine große Sympathie für kleine Schiffe. Denn in der Arktis und in der Antarktis gibt es Gruppenbegrenzungen. Man darf nur 100 Gäste gleichzeitig an Land bringen. Wenn man also mehr als 100 Gäste hat, muss man in zwei Gruppen ausbooten. Bei mehr als 200 Gästen muss man schon in drei Gruppen ausbooten. Und wenn man dann von der Gästezahl her wirklich unter 200 liegt, hat man, glaube ich, das beste Erlebnis, die beste Möglichkeit an Land sich umzuschauen, als auf größeren Schiffen, die dann drei oder teilweise vier Gruppen haben.
Wenn wir nochmal auf die andere Seite der Erde schauen, Richtung Nordhalbkugel, die Nordwestpassage, also der nördliche Seeweg um Amerika herum, war ja lange Zeit auch so ein Stammrevier von Expeditionskreuzfahrtschiffen. Aber mittlerweile ist das ja auch ein Revier, wo sich große, ich sag mal, Massenschiffe tummeln. Ändert sich das gerade so ein Stück weit, weil es eben auch eisfrei wird dort oben?
Der Rückgang des Eises oder generell der Klimawandel, der provoziert natürlich auch, dass immer mehr Schiffe in diese Gegenden fahren, weil sie auch davon profitieren, dass das Eis zurückgeht und dass man heute Gegenden befahren kann, die vor 30 Jahren auch im Sommer noch nicht eisfrei geworden sind oder gewesen sind. Ich beobachte das hier über ungefähr 34 Jahre, so lange bin ich in den Polarregionen unterwegs. Und ich erinnere mich daran, dass ich mit der Bremen 1997 um Spitzbergen herumgefahren bin, also auf die Ostseite, eine komplette Umrundung von Spitzbergen. Das war damals noch etwas Besonderes, weil der Osten von Spitzbergen auch im Sommer nur sehr selten oder gar nicht eisfrei geworden ist, so dass es nur eine Handvoll Schiffe gab, die das überhaupt gemacht haben. Inzwischen kann man davon ausgehen, 34 Jahre später, dass der Osten Spitzbergens im Sommer regelmäßig für einige Wochen frei wird, eisfrei wird, so dass auch andere Schiffe, viele Schiffe inzwischen dorthin fahren können. Und selbst die großen Schiffe, die traditionellen Kreuzfahrtschiffe, die keine Expeditionsschiffe sind, wagen sich inzwischen in die arktischen und antarktischen Regionen vor. Aber in Bezug auf das, was ich eben gesagt habe, die haben keine Eisklasse. Das heißt, die müssen jedem Stück Eis auch aus dem Wege gehen. Aber die Zahl der Schiffe in diesen Regionen ist tatsächlich in den letzten Jahren rasant gewachsen.
Das verändert wahrscheinlich auch die Region ein Stück weit. Und es ist nicht mehr so exklusiv für denjenigen, der dorthin fährt.
Es ist und bleibt exklusiv, weil man ja durch die Besucherrichtlinien, die man hat, den anderen Schiffen aus dem Wege geht. Das heißt, man wird an einer Anlandestelle immer alleine sein als einziges Schiff. Aber wenn man denn in der Antarktis durch die engen Kanäle fährt, durch die schönen Naturkanäle, Lemaire-Kanal, Neumeier-Kanal, da trifft man hier und da schon auf ein anderes Schiff. Das ist richtig. Das war vor ein paar Jahren noch nicht so.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 mit Kapitän Thilo Nattke. Herr Nattke, Sie haben eben von der Eisklasse erzählt, die Schiffe optimalerweise haben müssen, um solche Regionen zu befahren. Was macht denn Fahrten durch Eis typischerweise aus?
Die Eisfahrt ist eine, ja, wie man so sagt, ein nautischer Leckerbissen. Geradeausfahren über den Atlantik, das ist die eine Sache mit dem Selbststeuer, aber durchs Eis fahren und wirklich optisch auch aus dem Fenster schauend sich den Kurs durchs Eis zu suchen, zu bahnen, auch möglicherweise mal festzustellen, dass man sich irgendwo festgefahren hat und sich dann eine andere Passage suchen muss. Das ist schon eine große Herausforderung. Wenn man plötzlich in Eis gerät, kann es sein, dass man dort ein paar Stunden mehr oder weniger auf der Stelle steht, bevor man ein Eisfeld passiert hat und dadurch natürlich auch möglicherweise Planungen an Bord durcheinander kommen können. Aber auch das ist etwas, was das Wesen einer Expeditionsreise ausmacht und was Passagiere in aller Regel auch sehr schätzen.
Wie muss ich mir das vorstellen? Also von der Brücke aus haben Sie einen einigermaßen Überblick, aber so nur wenige Meilen voraus. Wie weiß man denn, wie, ich sag mal, hinter dem Horizont das Eis aussieht? Wie kann man da vorgehen?
Es gibt Eiskarten von den entsprechenden hydrographischen Organisationen herausgegeben. Und auf diesen Eiskarten hat man in der Regel schon einen ganz guten Überblick, wie die Eislage sich gestaltet.
Aber wie aktuell sind die denn?
Die sind abhängig davon, wie viel man zahlt. Manchmal eine Woche alt, manchmal auch nur einen Tag oder wenige Stunden. Inzwischen gibt es kommerzielle Dienste, die diese Eiskarten vermarkten. Und die sind eine recht gute Hilfe für die grobe Planung. Aber Eis ist ja dynamisch. Das heißt, es wird durch Wind und Strömung hin und her getrieben, sodass es sehr gut sein kann, dass sich eine Eislage, die sich in der Eiskarte noch sehr positiv darstellt, inzwischen relativ schnell geändert hat, sodass man seine Entscheidung überdenken muss und möglicherweise einen anderen Kurs nehmen muss oder im schlimmsten Fall sogar das Vorhaben abbrechen muss, irgendwohin zu gelangen und umdreht und sich einen Plan B oder einen Plan C ausdenkt. Das gehört zu unserem täglichen Brot.
Sie haben eben davon gesprochen, dass sich Schiffe festfahren können. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Wie kommt man dann da wieder raus, wenn man sich festgefahren hat?
Das ist eine Befürchtung, die viele Gäste immer haben. Die sagen, Herr Kapitän, können wir uns denn hier festfahren, sodass wir nicht wieder rauskommen und überwintern müssen, wie damals Shackleton? Und da kann ich Sie beruhigen und sagen, nein, wir sind ja im Sommer unterwegs. Das heißt, die Eislage ist dynamisch, das Eis ist bereits gebrochen, es wird durch Wind und Strömung hin und her getrieben. Wenn man sich festfährt, reicht es in der Regel, wenn man den Rückwärtsgang einlegt und dann rückwärts aus dem Eis wieder rausfährt und sich eine neue Fahrrinne, einen neuen Kurs durch das Eis sucht. Und wenn das nicht passieren sollte, das ist ja auch möglich, wenn sich das Eis hinter einem schon wieder geschlossen hat, dann muss man ein paar Stunden warten. Wie gesagt, es ist alles dynamisch und durch Wind und Strömung wird das Eis dann wieder auseinandergetrieben. Also ich habe noch nie eine Situation erlebt, wo es wirklich, ja, sagen wir mal, ein bisschen kritisch war und wir schon überlegen mussten, ob wir da nun den Winter verbringen oder nicht.
Wie lernt man das? Also ich meine, das ist ja nichts, was man an der Seefahrtschule in Bremen irgendwie lernt.
Das ist richtig. Eisfahrt ist bis heute nach wie vor in erster Linie Erfahrung. Ich habe meinen ersten Eisberg ja auch als zweiter Offizier gesehen und dann als Chief Officer Eisfahrt gelernt, indem ich meinem Kollegen Kapitän über die Schulter geguckt habe, bis ich dann selbst Kapitän war. Inzwischen gibt es aber auch eine verpflichtende Ausbildung für Offiziere und Kapitäne, die ins Eis fahren. Das ist der sogenannte Polar Code, der seit 2017 verpflichtend ist und auch Regeln über die Ausrüstung und Bauarten der Schiffe hat. Und zu diesem Polar Code gehört auch, dass die Offiziere und Kapitäne eine Qualifikation, also ein Zertifikat erwerben müssen, was sich aus einem theoretischen Teil zusammensetzt und einem praktischen Teil, den man eben an Bord erwirbt.
Herr Nathke, Sie haben vor einigen Jahren eines der neuesten Expeditionskreuzfahrtschiffe mit in Betrieb genommen, die Hanseatic Nature. Dieses Schiff fährt zwar nicht mehr mit Schweröl, aber nach wie vor mit Marinediesel, also mit einem fossilen Brennstoff. Warum eigentlich?
Die Kreuzfahrtindustrie steht ja ziemlich im Fokus, was jetzt die Antriebsarten und die Treibstoffe angeht. Dabei muss man sehen, dass nur weniger als 1% der weltweiten Schifffahrt überhaupt Kreuzfahrtschiffe sind und 99% der Schifffahrt sind eben Frachter, Fähren, Tanker, Containerschiffe und so weiter. Und trotzdem besteht zu Recht ein Interesse daran, dass Kreuzfahrtschiffe sauberer werden. Und das hat in den letzten Jahren eine unglaubliche Dynamik bekommen, ob das nun LNG ist oder ob das Ammoniak oder Methanol ist. Über Segelantrieb wird inzwischen gesprochen und es gibt so eine Vision, dass in wenigen Dekaden nuklear angetriebene Schiffe wieder über die Weltmeere fahren sollen. Und das meiste wird von den Fachleuten als Brückentechnologie angesehen. Also man weiß noch nicht genau, wo die Reise hingeht, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber in Bezug auf LNG, was im Moment ja so der alternative Kraftstoff Nummer eins ist, also Flüssiggas, kann man sagen, es ist eine Frage der Verfügbarkeit, denn es gibt nicht an jeder Ecke eine LNG-Tankstelle, wohingegen man marine Dieselöl, also das MGO, auf der ganzen Welt bekommt. Und auch die Schiffe, die jetzt in Fahrt gekommen sind als LNG-Schiffe, was jetzt die Expeditionsschiffe angeht, müssen zum größten Teil mit MGO fahren, weil sie dort, wo sie unterwegs sind, gar kein LNG kriegen. Und das war auch einer der Gründe, warum zum Beispiel die Kreuzfahrtschiffe von, die Expeditionsschiffe von Hapag-Lloyd Cruises ganz bewusst nicht für LNG ausgerüstet worden sind.
Zu Gast heute im Hamburger Hafenkonzert ist Kapitän Thilo Nattke. Er ist einer der erfahrensten Kapitäne für Expeditionskreuzfahrten in Deutschland. Herr Nattke, bei solchen Expeditionskreuzfahrten gibt es da genauso konkrete Fahrpläne, wie man das von klassischen Kreuzfahrten kennt?
Es gibt zwar Fahrpläne, die muss es schon deswegen geben, weil wir ja uns mit anderen Schiffen koordinieren müssen. Das heißt, es müssen ja alle Schiffe irgendwie so geroutet werden, dass sie sich nicht in die Quere kommen. Aber der Fahrplan ist in aller Regel eine, ich sag mal, unverbindliche Empfehlung für unsere Gäste, wo wir wohl langfahren, weil gerade in den Expeditionsfahrtgebieten, und da reden wir hauptsächlich von den Polarregionen, wir sehr abhängig sind von Wind, Wetter und Eisbedingungen. Und es kann durchaus sein, dass wir an einem Tag unseren Fahrplan dreimal ändern müssen, weil uns Eis in die Quere kommt oder weil Wind eine Ausbuchtung nicht ermöglicht. Aber generell gibt es einen sogenannten technischen Fahrplan, in dem wir uns langhangeln, weil wir natürlich auch unseren Gästen das Optimum für eine Reise bieten wollen, so wie es im Katalog ausgeschrieben ist.
Sind Sie da völlig auf sich alleine gestellt, wenn es da um diese Entscheidung geht? Wie planen wir jetzt konkret vor Ort Tag 1, Tag 2, wenn das Wetter sich ändert, um? Oder haben Sie da Unterstützung von Land auch?
Wir sind an Bord auf uns alleine gestellt, denn wenn ich eine Eislage habe, eine Eisfront vor mir oder schweres Wetter oder so, dann muss ich an Bord in Abstimmung mit meinen Kollegen, also den Offizieren auf der Brücke oder auch dem Expeditionsleiter, den wir an Bord haben, natürlich sehr schnell entscheiden, was die beste Alternative ist. Ob man links oder rechts rum um das Eis herumfährt oder ob man aufgrund des Windes eine Bucht ansteuert und die andere ausfallen lässt. Das ist eine Entscheidung, die mir keiner abnehmen kann, nicht in Hamburg und auch sonst nicht. Was ich zur Rate ziehen kann, sind natürlich Eiskarten und Wetterkarten, aber das ist das, was auch den Beruf auf einem Expeditionsschiff interessant macht, dass man eben sehr flexibel reagieren können muss und manchmal dreimal am Tag den Fahrplan umschmeißt und neu ausarbeitet. Und deswegen der berühmte Plan A, B und C, den haben wir immer im Ärmel.
Das heißt aber, Sie gucken wirklich ganz gezielt noch auf Wetter, Sie gucken sich den Himmel an, Sie gucken, wie verändert sich das und machen auch noch so Wetterbeobachtungen, sind zu einem Wetterexperten geworden?
Wenn ich mit dem Schiff über die Drake-Passage fahre, von Ushuaia in die Antarktis, das sind 480 Seemeilen, dann brauche ich natürlich eine relativ genaue Wettervorhersage. Da kann ich mich also nicht auf meine Sinne verlassen und aus dem Fenster gucken und sagen, das wird wohl klar gehen oder so. Aber die tatsächliche, die kurzfristige, die taktische Entscheidung, die muss man denn vor Ort treffen.
Es kann aber auch sein, dass wenn Sie schlafen gegangen sind und dann mehrere Stunden später aufwachen und dann wieder auf die Brücke gehen, dass Sie eigentlich ganz woanders schon sind, als Sie das gedacht haben beim Einschlafen.
Naja, ganz so ist es nicht, denn es wird natürlich abgesprochen mit den Offizieren auf der Brücke, wo man hinfährt, mit welcher Geschwindigkeit, mit welchem Kurs und welches das ETA ist, also wann man am nächsten Tag an welcher Stelle sein will. Also so ganz überraschend darf es denn doch nicht sein. Aber na klar, es kann durchaus sein, dass man nachts vielleicht ein bisschen schneller vorwärts kommt als ursprünglich gedacht oder dass der Wind von vorne einen denn doch bremst. Aber das ist halt so das Salz in der Suppe.
Und wie oft werden Sie nachts wach, weil Sie merken, da stimmt irgendwas nicht, die Maschine läuft anders, der Wind kommt anders, als ich das irgendwie abgespeichert habe?
Interessanterweise entwickelt man ja wirklich eine gewisse Sensibilität dafür. Also 8 Stunden durchschlafen und nachts gar nichts gespürt oder gehört zu haben, ist eher unwahrscheinlich. Ja, das kommt gelegentlich vor, aber die meisten Nächte sind in der Hinsicht recht ereignislos. Zum Glück.
Das heißt aber, Sie gehen dann auch mal schnell auf die Brücke hoch und sagen so, was macht ihr da?
Ja, also ein Kapitän ist mit einem Ohr, mit einem Bein ja immer auf der Brücke. Er hat ja auch nie richtig Feierabend. Er ist ja immer irgendwie Standby oder on call. Und richtig abschalten kann man eigentlich erst, wenn man das Schiff wieder verlassen hat.
Das heißt, keine Entspannung für Sie während Monate an Bord, nicht mitten in der Nacht?
Doch, natürlich. Wie gesagt, die meisten Nächte sind ja Gott sei Dank ereignislos, aber das heißt ja nun nicht, dass man immer unter Strom steht. Es gibt auch entspannte Nächte, es gibt entspannte Tage, es gibt Hafenliegezeiten, wo man auch mal bei gutem Wetter für ein paar Stunden an Land kann. Sonst könnte man diese Zeit an Bord gar nicht durchhalten. Aber wie gesagt, man ist immer irgendwie mit einem Ohr, mit einem Bein auf der Brücke.
Herr Nattke, Sie sind viel über Jahrzehnte in den polaren Regionen unterwegs. Wir hören immer wieder, sieht man den Klimawandel wirklich auch plastisch schon? Da, können Sie das bestätigen?
Das kann ich bestätigen. Ich beobachte das ja erst seit 34 Jahren. Das ist ja ein vergleichsweise kurzer Zeitraum, was jetzt Klimawandel und entsprechende Entwicklungen angeht. Aber selbst in diesen 34 Jahren habe ich gesehen, dass insbesondere in der Arktis der Rückgang des Meereises im Sommer doch sich dramatisch beschleunigt hat. Was man unter anderem darin sieht, dass wir heute mit Schiffen wesentlich weiter nach Norden kommen, wesentlich weiter in die Fjorde hineinfahren können, wesentlich weiter in Terra Incognita reinfahren können. Ganz einfach deswegen, weil sich dort im Sommer das Eis wesentlich weiter zurückgezogen hat, als es noch vor wenigen Jahren der Fall war.
Das heißt, in der Arktis sieht man es mehr als in der Antarktis?
Das ist richtig. Die Entwicklungen in der Antarktis, die finden in Gebieten statt, wo wir nicht hinfahren. Man liest ja dann mal wieder in der Zeitung, dass irgendwie ein riesiger Eisberg von einem Schelfeis abgebrochen ist und auf Wanderschaft geht. Wir sind in der Antarktis ja nur in Anführungsstrichen im Bereich der antarktischen Halbinsel unterwegs. Das heißt, wir kratzen nur den Rand der Antarktis an, sodass diese Ereignisse, die mit dem Klimawandel zu tun haben, dort weitgehend unbeobachtet bleiben. Aber auch in der Antarktis gibt es eine Tendenz, dort wo wir hinfahren, in der antarktischen Halbinsel, dass wir zunehmend weniger Eis haben während der Sommermonate.
Also ich habe jetzt verstanden, wenn Sie in der Arktis eine Reise wiederholen, die Sie auch im Vorjahr gemacht haben, dass Sie zum Beispiel in eine Gegend kommen, wo noch ein Eisberg war und der ist dann kleiner oder nicht mehr da. Oder wie muss ich es mir vorstellen?
Wir reden weniger von Eisbergen, sondern mehr vom Meereis, vom Packeis, also vom gefrorenen Meerwasser. Die Eisberge sind ja immer da, das heißt, die sind im Sommer genauso wie im Winter, schmelzen nur langsam, brechen auseinander, gehen auf Wanderschaft. Aber das Packeis, das gefrorene Meerwasser, unterliegt ja den jahreszeitlichen Schwankungen, ist im Sommer entweder ganz weg, indem es geschmolzen ist oder in Fragmenten vorhanden. Und das alte Eis, das sogenannte Old Eis oder Multi-Year-Eis, ist eben Eis, was mehrere Sommer bereits überstanden hat und dann immer härter und auch für die Seefahrt immer potenziell gefährlicher ist. Aber wie gesagt, auch da haben wir einen Rückgang gesehen, wobei es ein bisschen trügerisch ist zu sagen, es ist jedes Jahr weniger Eis. Das verläuft ja nicht linear. Es kann durchaus sein, dass man in einem Folgejahr mehr Eis hat an einer bestimmten Stelle, in einer bestimmten Region als im vergangenen Jahr. Aber über einen längeren Zeitraum gesehen, ist die Tendenz ganz klar, dass es weniger Eis im Sommer gibt.
Sie haben jetzt viel über, ich sag mal, die Ausbreitung von Eis gesprochen. Merkt man das auch an der Tierwelt, der Pflanzenwelt, was sich da verändert?
Man merkt es zum Beispiel bei der Eisbärenpopulation. Dort, wo früher viel Eis war, waren auch viele Eisbären, die ja darauf angewiesen sind, dass sie auf dem Eis ihre Nahrung, also ihre Robben jagen. Und inzwischen ist es so, dass wir weniger Eisbären sehen, dass Eisbären auch an Land ausweichen im Sommer auf festen Boden, auf Inseln, was relativ ungewöhnlich ist. Und unsere Biologen an Bord, die wir jedes Mal dabei haben, die bestätigen das auch. Die sagen, ja, der Rückgang des Eises in der Arktis macht den Eisbären sehr zu schaffen.
Das sind ja auch alles eben den Rückgang des Eises, Veränderungen in der Natur beschrieben, Beobachtungen. Wir hören die immer viel von Arvid Fuchs. Sie kennen sich auch persönlich, oder?
Ja, ich hatte das große Glück, dass ich Arvid Fuchs im Jahre 2000 kennenlernen durfte. Wir haben ihn mit der Hanseatic damals unterstützt, indem wir bei seiner James Caird-Expedition auf den Spuren von Shackleton ihm geholfen haben. Das heißt, wir haben ihn in die Antarktis mitgenommen von Ushuaia aus, zusammen mit seiner James Caird, die mit einem Container nach Ushuaia gebracht worden ist. Wir haben ihn in der Antarktis quasi ausgesetzt und haben dann in den folgenden Wochen, als er mit der James Caird dann erfolgreich nach Südgeorgien gesegelt ist, auf den Spuren von Shackleton, in diesen Wochen waren wir auch immer in Kontakt mit ihm und konnten ihn dann auch in Südgeorgien nach einigen Wochen wiedersehen.
Sehen Sie sich jetzt ab und zu nochmal?
Ja, interessanterweise habe ich mich mit Arvid Fuchs öfter mal verabredet in Bad Bramstedt bei ihm zu Hause. Einmal hat es geklappt, die anderen Male hat es nicht geklappt, weil einer von uns immer unterwegs war. Aber seitdem habe ich ihn, ich glaube, 3-mal oder 4-mal zufällig getroffen, irgendwo in der Arktis oder in der Antarktis. Das letzte Mal vor einigen Jahren in Thule in Grönland, als er mit seiner Dagmar Orn, mit seinem Haikutter dort lag und wir mit der Hanseatik um die Ecke kamen. Und das hat dann darin gegipfelt, dass ich ihn spontan eingeladen habe an Bord zu einer Talkshow. Wir haben unsere Liegezeit verlängert mit der Hanseatik und wir haben dann zusammen auf der Bühne gestanden und haben uns ein bisschen über seine Expedition und seine Abenteuer unterhalten.
Also die Welt ist dann doch wirklich sprichwörtlich ein Dorf.
Die Welt ist ein Dorf.
Das Hamburger Hafenkonzert mit dem Expeditionskapitän Thilo Nattke.
Eine der am wenigsten von der internationalen Schifffahrt genutzten Routen ist ja die Nordostpassage. Also der nördliche Seeweg zwischen dem Atlantik und dem Pazifik entlang der russischen Küste. Herr Nattke, im Sommer 2014 haben Sie mit einem Passagierschiff als erstes westliches Kreuzfahrtschiff diese Nordostpassage gemeistert. Wie haben Sie und die Reederei das denn geschafft?
Ja, das war eine absolute Pionierreise und eine der interessantesten Reisen, die ich jemals gemacht habe. Es war für uns einfach das Missing Link, also praktisch das, was uns noch fehlte bei der Umrundung des Nordpols. Denn wir waren mit unseren Schiffen schon häufig in der Nordwestpassage unterwegs, also durch die kanadische Arktis. Wir waren in Grönland, wir haben Spitzbergen umrundet und dann war es nur folgerichtig, dass wir auch einmal die Nordostpassage fahren wollten. Das hat sich nicht ganz einfach gestaltet, aber das lag nicht an der nautischen Seite, sondern eher an der administrativen Seite. Dann mit Russland zu verhandeln, ist nicht so ganz einfach. Man muss dort einen langen Vorlauf haben, man muss viel Geduld haben, man muss an verschiedene Stellen herantreten. Und die Reise ist ungefähr 10 Jahre lang geplant worden, bis wir dann endlich die Zusage hatten, dass wir sie antreten durften. Und dann sind wir tatsächlich 2014 im August in Providenia in Sibirien losgefahren und die haben die 5200 Seemeilen durch die russische Arktis dann bis nach Murmansk zurückgelegt, erfolgreich zurückgelegt. Das war, wie gesagt, eine sehr spektakuläre Reise, weil die Hanseatik damals das erste nicht-russische Schiff war, was die Nordostpassage befahren durfte.
Und hatten Sie vorher Kenntnis darüber, was Sie da nautisch erwartet?
Ja, witzigerweise nicht. Unsere Schiffe und unsere Lektoren, Experten und auch unsere Kapitäne kannten die beiden Endpunkte, oder Anfangs- und Endpunkt, nämlich Wrangel Island in der Ostsibirischen See und wir kannten auch das Franz-Josefs-Land nördlich von Skandinavien. Aber was dazwischen lag, hatten wir noch nie befahren und es war dann ein wenig abenteuerlich, sich aus den zugänglichen Quellen, also die entsprechenden Seekarten, die entsprechenden nautischen Informationen zusammenzusuchen und unsere Experten an Bord, die Biologen, Geologen, Historiker, die haben dann das ihre dazu getan und haben versucht, dort ein Programm zusammenzustellen, was einigermaßen interessant, attraktiv für unsere Passagiere war. Aber das war wirklich eine Reise, wo wir jeden Tag auch aufs Neue überlegen mussten, was machen wir, wo fahren wir heute hin, was kann man noch entdecken, im wahrsten Sinne des Wortes, denn es war ja noch keiner von uns da.
Gibt es von dieser Region Karten, die frei zugänglich sind?
Erstaunlicherweise ja. Das ist ja russisches Hoheitsgebiet und die Russen haben das Gebiet natürlich sehr gut vermessen. Und damals, 2014, waren die Seekarten auch auf dem freien Markt erhältlich.
Sie haben bei dieser Reise, glaube ich, ja auch noch einen neuen Rekord aufgestellt. So weit nach Norden wie kein anderes Kreuzfahrtschiff bislang. Wie kam das? War nicht geplant, oder?
Das war nicht geplant. Das war wirklich sehr spontan, denn wir wollten ursprünglich auch nach Franz-Josefs-Land fahren, hatten auch schon Genehmigungen dafür vorliegen. Und so war die Reise getaktet, dass wir die letzten 3 Tage unserer Reise, bevor wir dann nach Murmansk fuhren, nach Franz-Josefs-Land fahren würden. Kurzfristig kam dann aber das Njet der Russen, weil dort nämlich militärische Aktionen stattfanden. Ich meine, es wundert einen kaum, aber die wollten natürlich keinen Zuschauer haben, sodass wir nicht nach Franz-Josefs-Land fahren konnten. Und wir haben dann die Eiskarten an Bord studiert und ich sah, dass ein großer eisfreier Keil im Arktischen Ozean nach Norden zeigte. Und dann mache ich so eine Entscheidung natürlich nicht alleine, sondern ich habe mich dann mit dem Expeditionsleiter zusammengesetzt und auch mit der Reederei verständigt. Ich habe gesagt, wir wollen einmal es wagen, so weit nach Norden zu fahren, wie es geht, bis wir die Nase des Schiffes ins Packeis rammen können. Und das haben wir dann auch gemacht und sind bei der Gelegenheit auf eine Position von knapp 86 Grad Nord gekommen. Und nach meiner Kenntnis ist das auch die nördlichste Position, die ein konventionell angetriebenes Schiff, was nicht Eisbrecher ist, jemals erreicht hat.
Sie haben das gerade so nebenbei aber in die Nase ins Eis gerammt. Ist das wörtlich gemeint oder sprichwörtlich?
Nein, das ist wörtlich gemeint, denn wie gesagt, das war ein eisfreier Keil und das Ziel war wirklich so weit nach Norden zu fahren, wie es irgendwie geht. Wobei mir schon klar war, dass wir nicht bis zum Nordpol kommen würden. Irgendwo kommt denn das polare Eis eben. Aber auf knapp 86 Grad war es tatsächlich so, dass sich das Eis geschlossen hat. Aber ich hatte den Passagieren versprochen, wir fahren soweit es geht. Und dazu gehörte also auch, dass wir dann den Bug des Schiffes ins Eis gerammt haben. Aber da war denn ein unüberwindliches, mehrjähriges, mehrere Meter dickes Packeis. Und das Weiterkommen war nicht möglich. Was wir dann noch gemacht haben, war unsere Zodiacs auszusetzen und mit einem Glas Champagner in den Zodiacs auf diese Nordbreite, auf diesen Rekord anzustoßen.
Das ist ja eine Reise, die heute so gar nicht mehr möglich ist. Russland ist abgeschottet, wird auch letztendlich von der internationalen Schifffahrt gemieden. Wie viele Schiffe haben es dann nach Ihnen noch geschafft, bevor das jetzt dieses Fenster sich geschlossen hat durch die Nordostpassage?
Also für meine Reederei kann ich sagen, die Bremen, unsere kleinere Schwester, hat es dann in einem der Folgejahre gemacht und ich habe es mit der Hanseatic in entgegengesetzter Richtung nochmal wiederholt, also von Skandinavien Richtung Sibirien. Danach sind es möglicherweise noch eine Handvoll Schiffe gewesen, aber diese Route war nie so populär wie andere polaren Regionen oder Routen rund um Spitzbergen oder Grönland, weil es eben doch immer noch mit relativ hohen bürokratischen Hürden verbunden ist. Und dann, wissen wir, die politische Situation macht es im Moment überhaupt nicht möglich, in diese Gegend zu fahren.
Das Hamburger Hafenkonzert mit dem Expeditionsschiffskapitän Thilo Nattke. Herr Nattke, Sie fahren seit Jahrzehnten für die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd Cruises. Und anders als bei Seereisen, zum Beispiel bei TUI Cruises oder bei AIDA, sind an Bord von Expeditionsschiffen ja eben nur wenige Passagiere. Warum eigentlich?
Das macht das Wesen der Expeditionsreisen aus, dass man mit wenig Passagieren natürlich mehr sehen kann, weil man auf kleinen Schiffen eben in diese Expeditionsfahrtgebiete besser hineinfahren kann. Und weil es inzwischen auch viele Restriktionen gibt hinsichtlich der Zahl der Passagiere, die man gleichzeitig an Land setzen kann. Also ideal ist es wirklich, wenn man unter 200 Passagieren bleibt, damit dieser, ja, sagen wir mal, das Erlebnis der Exklusivität nicht verloren geht.
Das heißt aber auch, das ist nicht ganz günstig, weil Masse lässt sich günstiger befördern. Das sehen wir bei vielen Kreuzfahrtschiffen so. Was kostet so eine Fahrt, wenn Sie sagen, wir fahren mit 200 Leuten in die Antarktis? Was muss man da pro Tag, pro Woche ausgeben?
Da gibt es natürlich eine Preisspanne von bis, je nachdem, welche Kabinenkategorie Sie buchen oder je nachdem, wie Sie anreisen, ob es nun die Business Class sein muss oder nicht. Man kann aber rechnen, der durchschnittliche Tagespreis, also auf den Schiffen, auf denen ich gefahren bin, liegt so bei 800 Euro pro Tag und Person und dann mit der Zahl der Reisetage multipliziert.
Das heißt, das ist nicht wirklich was für ein Massenpublikum. Sind das, ich sag mal überspitzt gesagt, alles nur Millionäre, die sich das leisten können?
Nein, eigentlich im Gegenteil. Es gibt sogar viele Leute, die jahrelang auf so einer Reise sparen, die sich damit einen Traum erfüllen und möglicherweise das neue Auto oder andere Urlaube zurückgestellt haben. Man kann sagen, über Gäste, die auf Expeditionsreisen sind, sind in erster Linie well-traveled and well-educated, so haben wir es früher immer gesagt. Also Gäste, die mit einem ganz bestimmten Bewusstsein an Bord kommen, die nicht das Entertainment, das kurzfristige Vergnügen suchen oder Remi-Demi suchen, sondern die sich ganz bewusst für ein Fahrtgebiet, für ein Schiff, für ein Produkt entschieden haben und die mit großem Interesse und in der Regel auch gut vorbereitet auf solche Reisen gehen, die also schon vorher sich informiert haben, die an Bord sehr wissbegierig sind, die uns auf der Brücke besuchen und die Navigation, die Nautik aus erster Hand mitverfolgen wollen, die Vorträge besuchen. Und das macht uns an Bord natürlich auch Spaß, weil es auch einen ständigen Austausch mit solchen Gästen gibt, die Fragen stellen oder die ganz bewusst auch auf bestimmte Sachen eingehen.
Gibt es da Stammgäste, die man dann, wenn man so ein Schiff über längere Zeit fährt, schon irgendwie auch über viele Jahre kennt?
Oh ja. Ich war ja 26 Jahre auf demselben Schiff, nämlich auf der alten Hanseatic, muss ich jetzt sagen. Das Schiff fährt ja nicht mehr unter diesem Namen. Und in dieser Zeit habe ich viele, viele Gäste mehrfach gesehen. Es gab Gäste, die waren über 50 Mal an Bord, aber wie gesagt über einen längeren Zeitraum. Und viele dieser Stammgäste haben wir auch zum Glück auf die neuen Expeditionsschiffe retten können.
Und baut man da auch sowas wie eine, ich sag mal, persönliche Beziehung auf? Freundschaft würde ich jetzt gar nicht mehr unbedingt sagen.
Es gibt einige Gäste, mit denen ich auch noch privat Kontakt habe, aber längst nicht mit so vielen, wie mir ihre Visitenkarte gegeben haben.
Ein Teil, Sie haben es ja mehrfach schon erwähnt, sind der Kreuzfahrt ist ja auch, dass Sie, ich sag mal, Referenten mit an Bord haben, also Fachleute, Biologen, Geologen, Historiker. Wie wählen man die aus? Das macht natürlich nicht der Kapitän, das ist mir klar, aber was sind die Ansprüche, was müssen die mitbringen und welche Rolle spielen die auch an Bord?
Das ist ja ein Teil unseres Entertainments, sage ich mal in Anführungsstrichen. Wir haben ja keine großen Broadway-Shows und keine große Bühne an Bord. Aber wir haben auf jeder Reise Lektoren oder auch Experten, wie sie heute genannt werden, die ein entsprechendes Fachgebiet abdecken. Das sind Biologen, das sind Historiker, das sind Geologen, Glaziologen, alle unter der Leitung eines Expeditionsleiters. Und Havok-Lloyd hat einen Pool von, ich sage mal, 100 Lektoren. Die Zahl ist jetzt so ein bisschen aus der Luft gegriffen und die für jeweilige Fahrtgebiete eben prädestiniert sind und die reiseweise eingestellt werden. Manchmal nur für eine Reise, manchmal aber auch für eine ganze Saison. Und im Laufe der Jahre sind da auch schon Stammlektoren bei herausgekommen, die also wirklich immer wieder auf demselben Schiff in dieselben Fahrtgebiete fahren.
Lernen Sie da auch noch ein bisschen selber was im Laufe der Zeit oder sagen Sie, mittlerweile bin ich selber so ein Experte, ich könnte das auch irgendwie mitmachen?
Es gibt Vorträge an Bord, die könnte ich auswendig nachbeten inzwischen, weil ich die so oft gehört habe. Manchmal laufen die ja so nebenher im Bordprogramm und man guckt sie sich an oder hört mit einem Ohr zu. Aber es gibt auch immer wieder neue Aspekte, das ist völlig klar. Denn auch in der Wissenschaft gibt es immer wieder neue Dinge in Bezug auf Polarregionen oder auf Amazonas zu lernen, sodass ich auch immer noch dazu lerne.
Herr Nattke, Sie fahren seit Jahrzehnten für die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd Cruises. Und anders als bei Seereisen, zum Beispiel bei TUI Cruises oder bei AIDA, sind an Bord von Expeditionsschiffen ja eben nur wenige Passagiere. Warum eigentlich?
Das macht das Wesen der Expeditionsreisen aus, dass man mit wenig Passagieren natürlich mehr sehen kann, weil man auf kleinen Schiffen eben in diese Expeditionsfahrtgebiete besser hineinfahren kann. Und weil es inzwischen auch viele Restriktionen gibt hinsichtlich der Zahl der Passagiere, die man gleichzeitig an Land setzen kann. Also ideal ist es wirklich, wenn man unter 200 Passagieren bleibt, damit dieser, ja, sagen wir mal, das Erlebnis der Exklusivität nicht verloren geht.
Das heißt aber auch, das ist nicht ganz günstig, weil Masse lässt sich günstiger befördern. Das sehen wir bei vielen Kreuzfahrtschiffen so. Was kostet so eine Fahrt, wenn Sie sagen, wir fahren mit 200 Leuten in die Antarktis? Was muss man da pro Tag, pro Woche ausgeben?
Da gibt es natürlich eine Preisspanne von bis, je nachdem, welche Kabinenkategorie Sie buchen oder je nachdem, wie Sie anreisen, ob es nun die Business Class sein muss oder nicht. Man kann aber rechnen, der durchschnittliche Tagespreis, also auf den Schiffen, auf denen ich gefahren bin, liegt so bei 800 Euro pro Tag und Person und dann mit der Zahl der Reisetage multipliziert.
Das heißt, das ist nicht wirklich was für ein Massenpublikum. Sind das, ich sag mal überspitzt gesagt, alles nur Millionäre, die sich das leisten können?
Nein, eigentlich im Gegenteil. Es gibt sogar viele Leute, die jahrelang auf so einer Reise sparen, die sich damit einen Traum erfüllen und möglicherweise das neue Auto oder andere Urlaube zurückgestellt haben. Man kann sagen, über Gäste, die auf Expeditionsreisen sind, sind in erster Linie well-traveled and well-educated, so haben wir es früher immer gesagt. Also Gäste, die mit einem ganz bestimmten Bewusstsein an Bord kommen, die nicht das Entertainment, das kurzfristige Vergnügen suchen oder Remi-Demi suchen, sondern die sich ganz bewusst für ein Fahrtgebiet, für ein Schiff, für ein Produkt entschieden haben und die mit großem Interesse und in der Regel auch gut vorbereitet auf solche Reisen gehen, die also schon vorher sich informiert haben, die an Bord sehr wissbegierig sind, die uns auf der Brücke besuchen und die Navigation, die Nautik aus erster Hand mitverfolgen wollen, die Vorträge besuchen. Und das macht uns an Bord natürlich auch Spaß, weil es auch einen ständigen Austausch mit solchen Gästen gibt, die Fragen stellen oder die ganz bewusst auch auf bestimmte Sachen eingehen.
Und baut man da auch sowas wie eine, ich sag mal, persönliche Beziehung auf? Freundschaft würde ich jetzt gar nicht mehr unbedingt sagen.
Es gibt einige Gäste, mit denen ich auch noch privat Kontakt habe, aber längst nicht mit so vielen, wie mir ihre Visitenkarte gegeben haben.
Ein Teil, Sie haben es ja mehrfach schon erwähnt, ist ja auch, dass Sie, ich sag mal, Referenten mit an Bord haben, also Fachleute, Biologen, Geologen, Historiker. Wie wählt man die aus?
Das ist ja ein Teil unseres Entertainments, sage ich mal in Anführungsstrichen. Wir haben ja keine großen Broadway-Shows und keine große Bühne an Bord, aber wir haben auf jeder Reise Lektoren oder auch Experten, wie sie heute genannt werden, die ein entsprechendes Fachgebiet abdecken. Das sind Biologen, das sind Historiker, das sind Geologen, Glaziologen. Und im Laufe der Jahre sind da auch schon Stammlektoren bei herausgekommen, die also wirklich immer wieder auf demselben Schiff in dieselben Fahrtgebiete fahren.
Lernen Sie da auch noch ein bisschen selber was im Laufe der Zeit? Oder sagen Sie, mittlerweile bin ich selber so ein Experte, ich könnte das auch irgendwie mitmachen?
Es gibt Vorträge an Bord, die könnte ich auswendig nachbeten, aber es gibt auch immer wieder neue Aspekte, das ist völlig klar, denn auch in der Wissenschaft gibt es immer wieder neue Dinge in Bezug auf Polarregionen oder auf Amazonas zu lernen, sodass ich auch immer noch dazu lerne.
Sie haben eben von den Vorträgen erzählt. Gibt es da Lektoren, die Sie besonders beeindruckt haben?
Oh ja, gibt es einige, gerade wenn man das über mehr als 30 Jahre mitmacht und beobachtet. Mir fallen so ein paar Namen ein, die auch klangvolle Namen sind, die viele Leute kennen, zum Beispiel Keith Shackleton. Der Name ist Programm, ist tatsächlich ein Verwandter des berühmten Polarforschers Sir Ernest Shackleton, der bei uns auf der World Discoverer mitgefahren ist und natürlich über die Polarregion referiert hat. Auf demselben Schiff habe ich Bengt Danielsson kennengelernt. Der Name ist vielleicht nicht ganz so bekannt, aber wenn ich Kon-Tiki sage, da klingelt vielleicht was, denn Bengt Danielsson war tatsächlich ein Crewmitglied auf der Expedition von Thor Heyerdahl, auf der Kon-Tiki-Expedition 1947. Und last but not least, Don Walsh war derjenige, der mit Jacques Picard 1960 an der tiefsten Stelle der Weltmeere war, nämlich im Marianengraben. Er stand so ein bisschen im Schatten von Picard. Er war ja nur der Coast Guard Officer, der dieses Schiff gesteuert hat, dieses Unterwasserschiff. Aber auch der war häufig bei uns an Bord und das ist natürlich faszinierend, wenn man solche Leute erzählen hört.
Sie haben gerade Shackleton angesprochen. Diese ganzen Darstellungen dieser historischen Expedition, Shackleton und viele andere, Scott, gehört das eigentlich zur Standardlektüre, wenn man in diese polaren Regionen reisen will?
Ja, absolut. Vor allen Dingen, wenn man in die Antarktis fährt. Denn auf unseren Reisen fahren wir ja auf der Route von Shackleton und auf der Route der James Caird. Das heißt, wir besuchen Südgeorgien, wir besuchen das Grab von Shackleton, wir fahren nach Elephant Island, wo die Crew von Shackleton ja lange ausharren musste, bis sie gerettet wurden. Wir fahren in die Weddellsee und man würde schon was versäumen, wenn man bei der Gelegenheit sich nicht über Shackleton informiert. Wer es vorher nicht gemacht hat, der macht es nämlich hinterher, weil das wirklich so eine packende Geschichte ist, die man unbedingt noch einmal verinnerlichen möchte.
Kapitän Thilo Nattke zu Gast im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Herr Nattke, Sie haben vor einigen Jahren eines der modernsten Expeditionskreuzfahrtschiffe mit in Dienst gestellt, die Hanseatic Nature. Inwiefern unterscheiden sich die heutigen Schiffe von denen von vor 20 oder 30 Jahren?
Die Schiffe sind im Laufe der Jahre wesentlich moderner und komfortabler geworden, auch für die Passagiere. Die Society Explorer, auf der ich 1990 als Zweitoffizier fahren durfte, die hatte den Standard einer Jugendherberge. So war es wirklich. Aber es war damals noch eines der ganz wenigen Schiffe, das in diese Gegenden fuhr. Und wer in die Antarktis wollte, musste dort buchen und hat auch fast jeden Preis bezahlt. Aber inzwischen sind Gäste natürlich auch anspruchsvoller geworden. Es gibt Kabinen und Suiten mit Balkonen, das sind fast alle bei uns an Bord. Es gibt eine große Lounge, in der die Vorträge stattfinden. Es gibt ein sogenanntes Wissenslabor oder Ocean Academy, heißt es so schön auf Neudeutsch, wo sich Gäste auch informieren können über das Fahrtgebiet, wo sie eine Study Wall haben mit allen interessanten Sachen, die man dort anklicken kann. Es gibt einen großen Spa-Bereich, es gibt ein großes Sonnendeck, was man vielleicht in der Antarktis nicht so frequentiert, aber wir fahren ja auch in die sogenannten Warmwasserregionen und da ist es schon gut, wenn man sich nicht morgens um 6 mit seinem Handtuch einen Liegestuhl reservieren muss am Pool. Alles das sind Sachen, die natürlich, sagen wir mal, den gestiegenen Ansprüchen der Gäste geschuldet sind.
Und welche Rolle spielt das Essen? Das wird ja kein Jugendherbergsessen sein.
Ja, in der Tat ist auch das Essen natürlich in den letzten Jahren ein, sagen wir, wichtiger Bestandteil. Da gibt es auch keine Kompromisse. Da kann man nicht sagen, auf Expeditionsschiffen ist das Essen sparsamer als auf großen Luxuskreuzfahrtschiffen. Und auch der Proviant wird ja immer regelmäßig gebunkert. In der Regel muss er dem Schiff hinterhergeflogen werden, weil es da, wo wir fahren, ja kaum frische Sachen zu kaufen gibt. Aber die gastronomische Vielfalt auf unseren Schiffen ist auf jeden Fall gegeben. Wir haben allein 3 verschiedene Restaurants an Bord, davon ein Spezialitätenrestaurant. Und das ist natürlich auch ein Teil des Erlebnisses, was die Gäste gebucht und bezahlt haben.
Kriegen Sie das Erlebnis auch? Dürfen Sie das Essen auch essen?
Ich habe als Kapitän das Privileg, dass ich überall essen darf, wo ich möchte. Wobei es zeitlich ziemlich aufwendig ist, im Restaurant zu essen, wo ja serviert wird. Ich gehe also auch vorzugsweise in die Offiziersmesse, esse mit der Crew zusammen oder auch im sogenannten Lido-Restaurant, im Selbstbedienungsrestaurant, wo man dann halt auch Kontakt mit Passagieren hat und es vergeht keine Mahlzeit, wo ich dann nicht auch von Passagieren angesprochen werde und eine Frage beantworte oder auf irgendwas hingewiesen werde.
Sie haben es vorhin erzählt, Passagiere dürfen auf die Brücke kommen und dürfen Ihnen über die Schulter schauen und Fragen stellen. Und jetzt mal ganz konkret nachgefragt, macht Ihnen das immer Spaß oder nervt Sie das auch manchmal?
Ja, die Spannbreite ist von bis. Wir auf der Brücke, das sind ja in erster Linie auch die Offiziere, die ja ihre Seewache dort gehen, die ja 4 Stunden ununterbrochen auf der Brücke sind und auch ich als Kapitän, wir haben uns an die Anwesenheit von Gästen gewöhnt. Wir sperren das auch so ein bisschen ab, dass die Gäste nicht überall rumlaufen und uns die Aussicht versperren auf den Eisberg, der direkt vorm Schiff ist oder so. Also das ist durchaus angenehm und vor allen Dingen auch interessant, weil wir ja auch Fragen beantworten. Jedenfalls, wenn wir nicht gerade abgelenkt werden durch nautische Erfordernisse. Es gibt ganz wenige Gäste, die dem nicht entsprechen und mal ein bisschen lauter sind oder vielleicht auch mal störend wirken. Aber oft ist das denn so im Überschwang der Gefühle, wenn gerade etwas Interessantes vorm Schiff zu sehen ist und die Leute dann etwas lauter werden oder so. Aber man kann die dann mit einem entsprechenden Psst meistens auch gleich wieder zur Ruhe bringen.
Herr Nathke, Sie waren schon an vielen außergewöhnlichen Orten, wo die wenigsten Menschen überhaupt hinkommen. Macht man dann überhaupt noch irgendwie Urlaub anderswo oder bleiben Sie dann lieber an Land?
Also ich mache im Urlaub keine Kreuzfahrten, das ist die Einschränkung. Im Übrigen fahre ich gerne dahin, wo man gut wandern kann. Ich bin also ein begeisterter Wanderer. Ich muss nicht zu Hause sitzen, sondern fahre gerne dahin, wo man auch ein bisschen aktiv sein kann. Müssen keine Fernreisen sein. Deutschland und das benachbarte Europa ist auch sehr schön. Also ich bin da relativ flexibel.
Sie haben vor kurzem das Rentenalter erreicht, fahren aber immer noch vertretungsweise zur See. Wie lange kann und man das noch machen? Wie lange wollen Sie noch?
Wie lange kann man das machen? Das hängt so ein bisschen von der Absprache mit der Reederei ab. Wir Seeleute müssen ja alle ein Gesundheitszeugnis, ein sogenanntes Medical machen, alle 2 Jahre. Solange man diese medizinische Tauglichkeit bestätigt bekommt, darf man noch fahren. Es gibt Kollegen von mir, die Ende 60, Anfang 70 sind, die immer noch fahren. In der Regel aber nicht mehr Fulltime, sodass ich vor einem Jahr auch gesagt habe, ich möchte länger zu Hause und nicht mehr so lange unterwegs sein. Bin jetzt also vertretungsweise unterwegs, habe auch für nächstes Jahr schon wieder ein Einsatz in Aussicht und das ist so gewissermaßen ein Ausschleichen aus dem Beruf und damit kann ich ganz gut leben.
Und welche Reise kommt als nächstes?
Ja, ich habe noch ein zweites Standbein, ohne mich dafür jemals beworben zu haben. Ich werde jetzt in wenigen Tagen auf der Hanseatic Inspiration einsteigen als Wanderguide auf den großen Seen Kanadas. Ich bin in diesem Fahrtgebiet schon als junger Kapitän gewesen, kenne das also alles von der Wasser-, von der Seeseite aus, bin aber sehr froh, dass ich als Wanderguide dann auch früh an Land komme und als Letzter wieder an Bord gehen darf. Und das ist so ein bisschen Hobby, aber ich freue mich, dass mich Hapag-Lloyd dafür verpflichtet hat.
Aber das heißt, Sie müssen nicht unbedingt nur auf dem Wasser sein, Sie können auch gut an Land.
Ich kann auch sehr gut an Land leben.
Vielen Dank, Herr Nattke, dass Sie hier waren zu Gast im Hamburger Hafenkonzert.
Vielen Dank.
Ja, gern geschehen. Hat Spaß gemacht.
Das war sie, die 3647. Sendung des Hamburger Hafenkonzerts. Diesmal mit Kapitän Thilo Nattke.
In der kommenden Woche gibt sie den Hafenreport. Unter anderem schauen wir, wie es mit dem Gelände von Deutschlands ältester Werft, der Sitas Werft in Neuenfelde, weitergeht.
Für heute tschüss und Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Das sagen
Christina Lesker.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.